Jetzt folgt ein Redebeitrag von den Genossinnen von Solinet. Bitte einmal die Rednerin, den Redner, vielleicht hierher kommen.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, 75 Jahre Tag der Befreiung. Für uns ein Grund, uns zu freuen, aber auch ein Grund zu erinnern und kritisch zu fragen, für wen ist der 8. Mai Tag der Befreiung? Vom Großteil der deutschen Bevölkerung wurde die Befreiung 1945 nicht als Befreiung gesehen, selbst wenn sie keine, oder selbst diejenigen von Ihnen, die keine überzeugten Nationalsozialistinnen waren, da vielen bewusst war, welche monströsen Verbrechen Deutsche während der Zeit des NS-Regimes und insbesondere während des Zweiten Weltkrieges begangen haben. Viele Menschen erwarteten Rache, was ja auch die NS-Propaganda immer wieder als Szenario entworfen hat. Einer der Gründe, weshalb selbst in immer aussichtsloserer Situation ein Großteil der Bevölkerung das NS-Regime und die Kriegsführung weiter unterstützte. Viele Deutsche dachten, dass sie, wenn auch keine Racheakte über sie ergingen, zumindest zur Rechenschaft gezogen werden würden. Für die Zwangsarbeiterinnen war es aber ohne Frage eine Befreiung, selbst wenn viele von ihnen dann in ihren Herkunftsländern weitere Repressionen erwartete. Anhand der Zwangsarbeiterinnen und der Lager, die es überall in der Stadt gab, wird die Geschichte greifbar. Diese Lager mitten in den Städten und auch mitten in Hannover machen offensichtlich, dass allen das Lagersystem der Nazis und die unmenschliche Behandlung der internierten Menschen bekannt war. Ich habe nichts gewusst, wird spätestens, allerspätestens mit einem Lager direkt in einem eigenen Stadtteil völlig unplausibel. Zu einem dieser Orte, und zwar dem Zwangsarbeiterlager genau hier in der Leinaustraße 27, Fahrlandplatz, werden wir nun etwas mehr erfahren und damit auch über die Menschen, für die der 8. Mai wirklich Tag der Befreiung war. Wir wollen Ihnen und mit Ihnen diesen Tag gedenken.
Also, wir haben schon im ersten Redebeitrag gehört, dass Zwangsarbeit in Hannover sehr verbreitet war. Ich will ein paar grundlegende Fakten hier nochmal allen vor Augen und Ohren führen. Ihr findet das auch zum Teil auf so laminierten Tafeln, die hier hängen, Informationen dazu. Die beruhen vor allen Dingen auf Veröffentlichungen von Irmtraut Heike und Jeanette von Stillfried, beziehungsweise damals das eine Buch unter ihrem Namen Jeanette Anschütz veröffentlicht. Und auch Informationen bzw. Zitate, die mir freundlicherweise ein Mitglied des Arbeitskreises für ein Mahnmal für das Frauen-KZ Limmer zur Verfügung gestellt hat. Ja, wir hatten vorhin schon gehört, sogenannte kriegswichtige Produktion war in Hannover sehr verbreitet. Rund 85 Betriebe gab es hier, die als kriegswichtig erklärt wurden. Und entsprechend war der Arbeitskräftebedarf unter anderem auch für Kriegsproduktionen sehr groß und gleichzeitig waren viele, die vorher hier gearbeitet haben, im Kriegseinsatz. So sollte das kompensiert werden mit Arbeitskräften, die erst angeworben werden sollten in den besetzten Gebieten. Das lief nur mäßig gut, sodass dann nach und nach die Nazi-Regierung dazu überging, eben Leute zu verschleppen aus den besetzten Gebieten, zur Arbeit zu zwingen und auch Kriegsgefangene zur Arbeit zu zwingen und KZ-Inhaftierte zur Arbeit zu zwingen. Um eine Vorstellung von der Größenordnung zu haben, Ende 1944 waren rund 40% aller Arbeitskräfte in Hannover Zwangsarbeiter oder Zwangsarbeiterinnen. Besonders hoch war der Anteil in der Landwirtschaft und in der Rüstungsindustrie, wo er bei ca. 50% lag. Es war ein Viertel der Bevölkerung während des Krieges, bestand aus Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen. Das waren rund 60.000 Menschen. Damals war Hannover geschrumpft durch den Krieg. Da waren dann 60.000 Menschen, ungefähr ein Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner. Es gab über 500 Lager in Hannover für Menschen, die in irgendeiner Form eines Lagers untergebracht waren und die Zwangsarbeit verrichten mussten. Die waren allgegenwärtig und hatten verschiedene Größenordnungen. Besonders unter anderem in Linden gab es viele ZwangsarbeiterInnenlager, weil eben in Linden auch viel Rüstungsindustrie war. Rüstungsindustrie in Hannover war damals vor allen Dingen die Akkumulatorenfabrik in Stöcken, was dann später Warta hieß, Conti, Hanomag, die Brinker Eisenwerke und Deurag Nerag als wichtiger Flugbenzinhersteller nicht zu vergessen. Aber die Leute haben nicht nur in diesen Rüstungsbetrieben gearbeitet, die ZwangsarbeiterInnen, sondern sie haben auch in kleinen Betrieben, Handwerksbetrieben, in Gaststätten, in Krankenhäusern mussten sie arbeiten oder auch in privaten Haushalten. Es gab verschiedene Formen von Lagern, in denen diejenigen, die zur Arbeit gezwungen waren, untergebracht waren. Es gab eben speziell ZwangsarbeiterInnen-Lager. Es gab aber genauso auch die Lager von Kriegsgefangenen, die dann eben hier auch zum Teil untergebracht waren, um also praktisch Außenlager der sogenannten Stalags, der Stammlager, die dann hier in Hannover untergebracht waren, um hier Zwangsarbeit zu verrichten. Es gab dann die Arbeitserziehungslager, die waren dann vorgesehen, einerseits für diejenigen aus den ZwangsarbeiterInnen-Lagern, die denen vorgeworfen wurde, dass sie sich der Arbeit verweigern oder sonst irgendwie nicht spuren, die kamen dann gegebenenfalls vorübergehend in diese Arbeitserziehungslager, wo die Bedingungen noch härter waren. Es sind auch Deutsche dort inhaftiert worden, denen im normalen Arbeitsprozess vorgeworfen wurde, arbeitsscheu zu sein, wie es damals hieß, oder arbeitsunlustige Elemente, so eine Wortschöpfung, und sie sollten dann dort praktisch ja, in der Form zur Raison gebracht werden. Und teilweise waren sie dann da einige Wochen drin interniert. Und dann natürlich gab es die Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Es gab im Stadtgebiet 3 Lager, im Umland 4 Lager und die waren angesiedelt in der Nähe der großen Rüstungsbetriebe, um eben die angeforderten Arbeitskräfte, die durch die Rüstungsindustrie angeforderten Arbeitskräfte praktisch zur Verfügung zu stellen. Wir hatten das auch schon im ersten Redebeitrag gehört. Es gab dann letztlich in Ahlem sollte die Produktion in einen ehemaligen Asphaltstollen untergebracht werden. Und da mussten dann vor allen Dingen Jüdinnen und Juden unter unmenschlichsten Bedingungen den Stollen herrichten, um dort eben die Produktionsstätten, um sie für die Produktionsstätten herzurichten. Das ist nicht mehr geschehen, dass da die Produktion eingerichtet wurde, aber die Leute mussten da eben schuften und an die rund 750 Menschen sind dort ja zu Tode geschunden worden oder eben durch Misshandlungen zu Tode gebracht worden. Ja, letztlich gab es dann aber eben doch den Tag der Befreiung, der in Hannover der 10. April war mit dem Einmarsch der US-Armee. Schon am 1. April hatte Himmler den Befehl gegeben, dass alle Lager, Zwangsarbeitslager evakuiert werden sollen und alle Lager, um möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Das bedeutete, dass am 6. April in Hannover die meisten ZwangsarbeiterInnen auf den Todesmarsch nach Bergen-Belsen geschickt wurden. Nur diejenigen, die nicht, die Kranken oder die nicht marschfähigen, wie es dann so hieß, wurden zurückgelassen. Die anderen in der Regel Richtung Bergen-Belsen getrieben, wo sie zum Teil auf dem Weg starben oder noch in Bergen-Belsen. Nicht selten auch noch nach der Befreiung. Und dann, das hatten wir vorhin auch schon im Redebeitrag gehört, gab es auch noch 1016 ZwangsarbeiterInnen, die von Stöcken aus, also die bei der Akkumulatorenfabrik arbeiten mussten, die sind in Waggons Richtung Gardelegen geschickt worden und dort sind sie in einer Scheune alle verbrannt worden. Nichtsdestotrotz gab es dann die Befreiung am 10. April und die zurückgebliebenen ZwangsarbeiterInnen haben das natürlich auch als Befreiung erlebt. Und ich würde gerne einfach nochmal einen Eindruck wiedergeben durch Zeuginnen, Aussagen und zunächst vielleicht aus Sicht eines Befreiers, eines US-amerikanischen Soldaten, der seinen Eindruck wiedergibt, als er nach Hannover reinkam. Das Zitat. Als unsere Panzer und Infanterie in die Stadt eindrangen, war die größte Schwierigkeit, durch die Menge der Zwangsarbeiter zu gelangen, die in den Straßen jubelnd und feiernd herumschwärmten. Die deutsche Bevölkerung blieb größtenteils in ihren Häusern. In der Stadt fehlten auffällig die weißen Fahnen. Ein Indiz dafür, dass die Stimmung hier viel feindlicher oder zumindest viel kühler war als in den Städten und Gemeinden westlich von Hannover. Die Fremdarbeiter waren zerlumpt, krank, undiszipliniert, aber sehr enthusiastisch. Sie boten uns Weinflaschen an und warfen Blumen in unsere Fahrzeuge. Diese emotionale Explosion war das Bemerkenswerteste, als unsere Kolonnen aus drei Richtungen die Stadt erreichten. Und natürlich möchte ich auch gerne noch Zitate bringen von zwei Zwangsarbeiterinnen, die an dem Tag befreit wurden, damit wir mit etwas Zuversichtlichem auch schließen können. Von Simone Rouner, Zitat: Wir standen alle auf dem Vorplatz versammelt. Die Bänke hatten wir vor die Baracke der SS gestellt. Wir schauten erwartungsvoll auf die Straße. Es herrschte absolute Stille. Kein Geräusch war zu hören, kein Schuss. Plötzlich, gegen 9.15 Uhr, stieß Madeleine einen Schrei aus. Da sind sie. Wir stürzten aus dem Lager auf sie zu. Es waren zwei große, freundliche Kerle, staubbedeckt bis an die Zähne bewaffnet. Langsam schritten sie vorwärts, ihre Maschinenpistolen in der Hand. Auch von anderen Seiten kamen jetzt welche. Sie blieben sprachlos stehen, als sie diese dreckstarrenden, abgemagerten, weinenden Frauen erblickten. Denn wir weinten alle. Ja, alle. Louise trat zu ihnen und sprach mit ihnen. Einer kam ins Lager, besichtigte es, ließ die deutschen Sanitäter mit erhobenen Händen herauskommen. Mit Hilfe von Isar kletterte ich auf die Bambusumzäunung und befestigte unsere französische Fahne auf dem Dach der SS-Baracke. Wir versammelten uns und stimmten eine mitreißende Marseillaise an. Dicke Tränen rollten über unsere Wangen. Tränen der Freude, der Erlösung, Tränen der Hoffnung auf die Zukunft. Wir hielten eine Schweigeminute ab, dann sangen auch unsere sechs Russinnen. Vielleicht noch ein weiteres letztes Zitat von Yvonne Gerval, die in einem Brief den Augenblick der Befreiung festgehalten hat. Plötzlich Lärm, wir hören entfernten Trubel, wir hören Gesang, ohne zu wissen woher. Ich stehe am Fenster und da sind sie. Sie sind am Eingang des Lagers. Ich werde verrückt. Ich kann meine Schuhe nicht finden, wir rennen los. Zwei amerikanische Scharfschützen sind da. Wie soll man unsere Freude beschreiben? Wir sehen sie mit gefalteten Händen an, die Augen voller Tränen. Sie sind erstaunt, müde. Sie haben drei Tage und drei Nächte gekämpft und wir sind die ersten französischen politischen Gefangenen, denen sie begegnen. Sie bitten uns, das Lager nicht zu verlassen, weil um uns herum immer noch gekämpft wird. In dieser unvergesslichen Minute holen wir unsere Fahne heraus und ziehen zum Lagereingang. Dort wird sie gehisst. Sie weht frei und stolz. Wir bilden einen Kreis, eine Schweigeminute. Wir gedenken unserer in Deutschland gestorbenen Kameradinnen und denjenigen, die weniger glücklich sind als wir, die noch auf der Straße nach Bergen-Belsen sind. So steigt unsere Marseillaise gen Himmel. Wie soll man diesen Moment vor der Baracke der Mäuse beschreiben? Wir stehen, geschlagen, gequält, verängstigt. Wir sind frei, frei, frei. Danke.
Ja, vielen Dank für diesen Eindruck, für Eindrücke von der Befreiung. Wir sollten immer in Erinnerung behalten, dass die Nazis nicht durch einen Putsch an die Macht kamen, sondern dass ihnen durch eine reaktionäre Elite und durch Industrielle an die Macht geholfen wurde, um eine gesellschaftliche Entwicklung in eine fortschrittliche Richtung zu verhindern. Und dass sie sich auch auf Teile der Arbeiterinnenklasse stützen konnten, indem sie ihre Kultur nationalistisch und exklusiv vereinnahmten, Zugeständnisse machten und im gleichen Zuge alle kleinen, aber wichtigen Errungenschaften der Selbstbestimmung der Arbeiterinnen abschafften. Letztlich sind die Nazis mit der Zustimmung eines Großteils der Bevölkerung an die Macht gekommen und konservative Parteien haben geholfen, die Nazi-Regierung mit uneingeschränkter Machtbefugnis auszustatten. Nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands sollte die Aufarbeitung der Vergangenheit schnell abgeschlossen und Verantwortliche in der Regel nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Schon 6 Jahre nach der Kapitulation hat der Bundestag mit der Verabschiedung eines Gesetzes am 10. April 1951 unter Beteiligung der Nazi-Partei Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten Deutschland für entnazifiziert erklärt. Nazis blieben oder kamen in gehobenen Positionen in der Politik, der Wirtschaft, Bundeswehr oder der Wissenschaft unter. Nazi-Strukturen bestanden auch nach der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus weiter und haben eine Kontinuität. Nazi-Parteien zogen bereits kurz nach Gründung der Bundesrepublik in den Bundestag und in Landtage ein, und waren unter anderem auch an der Adenauer-Regierung beteiligt. Trotz juristischer Aufarbeitung von den Nürnberger Prozessen über die Frankfurter Prozesse bis zu vereinzelter Strafverfolgung von S-Menschenrechtsverbrechern und trotz einer im Zuge der 68er-Bewegung angestoßenen Aufarbeitung des Nationalsozialismus bleibt festzuhalten, dass zahlreiche TäterInnen unbehelligt davon gekommen sind, sogar noch Karriere in der Bundesrepublik machen konnten und Nazi-Strukturen erhalten und aufgebaut werden konnten. Tja, traurigerweise hätten die Deutschen vor dem Tag der Befreiung, wie es aussieht, gar keine Angst haben müssen. Seit der sogenannten Wiedervereinigung haben rechtes Gedankengut und rechte Strukturen eine Stärkung erfahren, die nicht zuletzt in den rassistischen Morden des sogenannten NSU oder durch alleinhandelnde Mörder, die sich aber auf ein rechtes Netzwerk beziehen, wie in Halle, Hanau oder jüngst in Celle, ihren barbarischsten Ausdruck gefunden. Noch immer und wieder zunehmend sind in deutschen Institutionen, wie insbesondere in der Bundeswehr und der Polizei, rechtsextreme Strukturen verankert und am Erstarken. Erst vor wenigen Wochen hat eine Anfrage im Bayerischen Landtag zutage gebracht, dass in der bayerischen Polizei über 70 Beamte wegen Reichsbürgerschaft suspendiert wurden. Das lässt ahnen, wie viele Rechte es in diesen Strukturen tatsächlich gibt. Auf bundesweiter Ebene gibt es daher für den heutigen Tag einen Aufruf unter dem Motto 75 Jahre sind nicht genug, Entnazifizierung jetzt. Ein Bündnis, das sich aus migrantischen und antirassistischen Personen und Gruppen zusammensetzt und das Antifaschismus und Antirassismus praktisch radikal zusammendenkt. Entnazifizierung ist in dieser Gesellschaft, die sich in direkter Nachkommenschaft des Nationalsozialismus befindet, ein kontinuierlicher, niemals abgeschlossener Prozess. Mehr denn je gilt es, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Patriarchat und rechte Strukturen zu bekämpfen. Der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus ist uns Auftrag, diese Aufgabe täglich und immer und kontinuierlich weiter anzupacken. Danke.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir sind ja hier am Harlin, oder auf dem Harlim-Lena-Platz, auch als Fahrlandplatz bekannt, weil hier eins der größten Zwangsarbeiterinnenlager war. Nur, dass man das nochmal so vor Augen hat. Das Lager erstreckte sich von der Wilhelm-Blum-Straße hier vorne bis ungefähr da hinten, wo der Glockenturm der Uhlhorn-Gemeinde ist. Und es beherbergte. Also es waren eingesperrt rund 200 Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen. Also es ist offensichtlich, dass solche Zustände natürlich der Bevölkerung allgemein bekannt waren.